Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du heute da bist. Es ist doch etwas ganz, ganz Schönes, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich muss sagen, ich habe das heute richtig genossen, auch von den Jugendlichen den Lobpreis. Ist das nicht genial? Ja. Hey, so tolle junge Leute, ich bin so dankbar dafür. So viele Talente, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Wir haben ja vor 2 Wochen über ein ganz, ganz wichtiges Thema gesprochen, oder ich habe darüber gesprochen und wir haben hoffentlich miteinander darüber nachgedacht, bei dem ich heute Fortsetzung machen möchte. Und ich möchte euch mal fragen, das ist immer so eine bisschen kritische Frage, wisst ihr noch, worum es ging vor 2 Wochen? Ja, okay, Gemeinde habe ich da schon gehört, ganz genau, Gemeinde. Jesus baut Gemeinde. Darum ging es vor 2 Wochen. Jesus baut Gemeinde. Jesus möchte in unserer heutigen Zeit Gemeinde bauen. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus auch Gemeinde hier in Graz bauen möchte. Und dass es so wichtig ist, dass wir das im Blick haben, was Jesus bauen möchte. Jesus baut seine Gemeinde. Jesus liebt seine Gemeinde. In der Bibel wird Gemeinde immer wieder mit der Braut verglichen. Braut und Bräutigam. Und das ist ein Liebesverhältnis, das da ist. Jesus liebt seine Gemeinde und er möchte seine Gemeinde auf die große Hochzeit vorbereiten, die es eines Tages geben wird. Und wir haben vor 2 Wochen die Frage gestellt, was für eine Gemeinde baut Jesus eigentlich? Was ist das für eine Gemeinde, die er eigentlich baut? Und wir haben 3 Dinge festgestellt, die diese Gemeinde eigentlich ausmacht. Und wenn ihr letztes Mal nicht da wart, ihr könnt gerne die Predigt euch nochmal nachhören. Ich möchte es nur ganz kurz wiederholen. Erstens, Jesus baut eine beständige, generationsübergreifende Gemeinde. Gemeinde hat nicht mit uns begonnen und wird auch nicht mit uns enden. Jesus baut seine Gemeinde generationsübergreifend. Das zweite war, Jesus baut eine bewahrte Gemeinde. Die Pforten des Hades, die Pläne des Feindes haben wir da festgestellt, das sind die Pläne des Feindes, sie werden diese Gemeinde nicht überwältigen. Und das dritte war, Jesus baut eine siegreiche Gemeinde. Eine Gemeinde, die Reich Gottes auf dieser Erde vorantreibt. Und ich möchte das nochmal ganz kurz erklären. Reich Gottes ist ja das Größere. Die Gemeinde ist ja das Kleinere und Reich Gottes ist sozusagen das Größere. Gemeinde ist ein Teil vom Reich Gottes, aber Reich Gottes ist größer. Und Gott möchte durch seine Gemeinde das Reich Gottes in dieser Welt ausbreiten. Das ist das, was er möchte. Er möchte, dass Reich Gottes in diese Welt hineinkommt und Reich Gottes um sich greift, und zwar dort, wo wir sind. Die Gemeinde hat die Aufgabe, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes in dieser Welt voranzutreiben. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Gemeinde eine Baustelle ist. Gemeinde ist eine Baustelle. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das heißt, die Gemeinde ist noch nicht fertig. Er baut an seiner Gemeinde und Gott sieht Gemeinde als eine fröhliche Baustelle. Ist das nicht ein schönes Bild für uns als Gemeinde? Wenn ich uns heute Morgen hier so anschaue, wir sind eine fröhliche Baustelle. Stimmt das? Okay, so langsam kommt's durch. Wir sind eine fröhliche Baustelle. Gott baut seine Gemeinde. Und das finde ich etwas ganz, ganz Schönes. Eine fröhliche Baustelle. Und wenn du vielleicht noch nach der perfekten, vollkommenen Gemeinde auf dieser Erde suchst, muss ich dich enttäuschen. Die wird's erst im Himmel geben. Bis dahin ist es Baustelle. Bis dahin baut Jesus an seiner Gemeinde. Und er baut hier auch an unserer Gemeinde. Und ich glaube, dass Jesus noch viel vorhat mit unserer Gemeinde. Deswegen baut er daran. Deswegen baut er an dieser Baustelle. Und ich glaube, dass er hier in Graz, hier bei uns Gemeinde bauen möchte. Und dass er sein Reich durch die Gemeinde ausbreiten möchte. Und es soll einen Unterschied machen, ob es diese Gemeinde in dieser Stadt gibt oder nicht. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Jesus baut seine Gemeinde. Und zwar bis heute. Und wisst ihr, das fasziniert mich so. Er baut seine Gemeinde weltweit auf eine beeindruckende Art und Weise, wie er seine Gemeinde heute baut. Das begeistert mich. Und wir dürfen Teil von dem sein, was er baut. Ist das nicht genial? Wir hier heute sind ein Teil von dem, was Jesus weltweit zurzeit baut. Und wir haben uns letztes Mal mit der Frage beschäftigt, was für eine Gemeinde baut Jesus eigentlich? Und heute möchte ich einen weiteren Aspekt da hineinbringen, und zwar die Frage stellen, wie baut Jesus eigentlich Gemeinde? Nicht nur was baut er, sondern wie baut er? Und dazu möchte ich noch einmal den Text von vor 2 Wochen vorlesen, aber letztes Mal haben wir nur einen Vers gelesen und heute möchten wir ein paar Verse lesen, den Kontext quasi. Und zwar, ich möchte mit euch lesen, Matthäus 16, Vers 15 bis Vers 19. Matthäus 16, Vers 15 bis Vers 19. Da heißt es, Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hadespforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Jesus sagt hier: Ich werde meine Gemeinde bauen, und des Hadespforten werden sie nicht überwältigen. Gemeinde ist also Gottes Baustelle. Er baut seine Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr an einer Baustelle vorbeifahrt und euch fragt, was wird denn hier eigentlich gebaut? Kennst du das? Du fährst an einer Baustelle vorbei und denkst dir, also was wird denn da eigentlich gebaut? Und dann siehst du vielleicht, was dort gebaut wird, oder du siehst da irgendein Schild von dem, was da gebaut wird. Und das war die Fragestellung vom letzten Mal. Und heute möchten wir eine ganz wichtige weitere Frage stellen: Wie wird denn da eigentlich gebaut? Denn wisst ihr, spätestens in dem Moment, wo du ein Haus kaufst, oder spätestens in dem Moment, wo eine Siedlung gebaut wird und du vielleicht dort eine Wohnung kaufen möchtest oder so, ist das für dich eine ganz, ganz entscheidende Frage: Wie wird denn da eigentlich gebaut? Nicht nur, was wird gebaut, das weißt du dann, aber hoffentlich weißt du dann, was gebaut wird, aber du fragst dich, wie wird denn da eigentlich gebaut? Wie wird ganz genau das gebaut? Mit welchen Materialien wird gebaut? Mit welchen Mitarbeitern wird gebaut? Wie wird das Ganze gebaut? Dich wird interessieren, ist das eine Leichtbauweise oder sind das feste Ziegel oder ist das ein Holzbau oder ist das ein Steinbau? Wird da gepfuscht auf dem Bau? Das sind alles Dinge, die dich dann interessieren werden, oder? Das wird für dich sehr, sehr interessant sein. Oder wie ist das mit dem ganzen Müll? Wird der ganze Müll irgendwo im Garten vergraben, schön unten irgendwo drunter, den du dann irgendwann mal rausgräbst? Oder wird der Müll abtransportiert? Das sind alles Dinge, die dich dann plötzlich sehr, sehr brennend interessieren, wenn du selber daran beteiligt bist. Wie wird eigentlich gebaut? Das ist sehr, sehr entscheidend. Und wisst ihr, auch bei dem Bau Gottes, bei seiner Gemeinde, ist es sehr, sehr entscheidend, wie gebaut wird. Wie wird Gemeinde gebaut? Wie macht Jesus das? Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und wir möchten uns vier Punkte anschauen heute, wie Jesus seine Gemeinde baut. Und das Erste, was ganz entscheidend bei dieser Baustelle Gemeinde ist, ist das Fundament. Das Fundament ist unglaublich wichtig. Wisst ihr, das Fundament bei einem Haus ist ganz, ganz entscheidend. Man sieht es vielleicht nicht äußerlich, aber das Fundament ist sehr, sehr wichtig. Wenn das Fundament nicht stimmt, bricht ein Haus früher oder später zusammen. Da kannst du das beste Haus bauen. Da kannst du das schönste Haus bauen. Mit allem Schnickschnack, mit Marmor und mit Gold und alles vergoldet, überhaupt alles vergoldet und Luxus bis hinten gegen. Wenn das Fundament nicht stimmt, wird das Haus früher oder später Risse bekommen und wird zusammenbrechen. Das Fundament ist unglaublich wichtig. Und auch bei der Gemeinde ist das Fundament unglaublich wichtig. Es ist wichtig, wo das Fundament steht. Es ist wichtig, wie das Fundament ist. Jesus muss das Fundament von der Gemeinde sein. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. In unserem Text gibt es ja ein klassisches Missverständnis, das die ganze Kirchengeschichte hindurch Leute beschäftigt hat und auch die Kirchengeschichte ein Stück weit geprägt hat. Jesus sagt ja hier in Matthäus 16, Vers 18: Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hadespforten werden sie nicht überwältigen. Wisst ihr, aus diesem Text haben manche Kirchen geschlossen, dass Jesus seine Gemeinde auf dem Petrus aufbaut. Und zum Beispiel die katholische Kirche hat sogar daraus die ganze apostolische Sukzession abgeleitet. Also dass einer dem anderen das weitergibt, vom Petrus anfangend. Und dass quasi der Nachfolger von Petrus, in ihren Augen der Papst, heute quasi das Fundament für die Gemeinde ist. Das ist das, was man aus diesem Text herausgelesen hat. Aber wenn man diesen Text mal sich im Griechischen etwas genauer anschaut, dann kommt man sehr, sehr schnell darauf, dass hier etwas ganz, ganz anderes gemeint ist. Hier ist etwas sehr anderes gemeint. Jesus macht hier nämlich ein ganz, ganz geniales Wortspiel. Und zwar dieses Wortspiel: Jesus sagt hier, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und Petrus, dieses Wort Petros, was dort steht, dieses Wort bedeutet eigentlich Stein. Es bedeutet nicht Fels, sondern es bedeutet Stein. Petros bedeutet Stein. Und Dahingegen das Wort Petra, was er dann verwendet. Dieses Wort bedeutet wirklich Fels. Jesus sagt also hier, du bist Petros. Du bist ein Stein in diesem Bauwerk, das ich baue. Aber auf diesem Felsen, Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, er macht hier deutlich, der Petrus ist ein Teil, ein Stein in diesem Bauwerk, das er baut, aber er will seine Gemeinde auf dem Fels bauen, auf dem Petra bauen. Und was ist dieser Fels, von dem Jesus hier redet? Nun, dieser Fels ist das, was Petrus gerade davor gesagt hat. Er hat nämlich gerade davor dieses gewaltige Bekenntnis abgegeben. Es heißt hier in Vers 16, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber ich sage dir, du bist Petrus, also Petros, Stein. Du bist ein Stein in diesem Ganzen. Und auf diesen Felsen, auf diesen Petra, auf diesen Fels, werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Gemeinde Jesu ist auf diesem Bekenntnis aufgebaut, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das ist das Fundament. Das ist das, was Gemeinde trägt. Das ist das, was die Grundlage für Gemeinde ist. Das ist der Fels, auf dem wir stehen. Und das ist eine Offenbarung. Das ist etwas, was Gott als Offenbarung gibt. Damit beginnt Gemeinde. Das ist das Fundament für Gemeinde. Und Paulus bekräftigt genau diese Auslegung oder bestätigt diese Auslegung, wenn wir lesen in 1. Korinther 3, Vers 11, wie es heißt, denn einen anderen Grund oder ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Es gibt kein anderes Fundament außer Jesus Christus. Er ist das Fundament für Gemeinde. Die Offenbarung darüber, wer Jesus ist, ist das Fundament von Gemeinde. Und das ist so wichtig, das immer wieder neu im Auge zu behalten. Wisst ihr, wenn wir uns von diesem Fundament wegbewegen, wenn wir dieses Fundament in irgendeiner Art und Weise verlassen, wird Gemeinde kraftlos, langweilig und tot. Und ist Gemeinde nicht zu unterscheiden von jedem anderen Verein, den es gibt. Kaninchenzüchterverein oder Briefmarkensammlerverein oder sonstige Vereine. Dann ist Gemeinde ein Verein neben anderen. Aber Gemeinde lebt von diesem Fundament. Von diesem Fundament, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Dann mag Gemeinde noch viele gute Dinge tun. Aber sie erfüllt nicht das Ziel, wofür Gott Gemeinde eigentlich gesetzt hat. Gemeinde lebt von diesem Bekenntnis, dass Jesus der Mittelpunkt ist, dass Jesus derjenige, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Jesus muss der Mittelpunkt und das Zentrum sein. Und wisst ihr, auf das müssen wir uns immer wieder neu besinnen. Denn je mehr wir uns auf dieses Fundament besinnen, desto stärker, dynamischer und kraftvoller wird Gemeinde Jesu. Da liegt die Kraft drin. In diesem Fundament liegt die Kraft. Und in diesem Fundament liegt auch unsere Einheit. Unsere Einheit liegt in Jesus Christus. Genau, da gehört ein liturgisches Amen her. Also unsere Einheit liegt in Jesus Christus. Stimmt das? Das ist so wichtig, das zu erkennen. Unsere Einheit liegt nicht darin, was für Ansichten wir über dieses und jenes haben, sondern unsere Einheit liegt in Jesus Christus und er ist das Fundament. Wisst ihr, es geht so schnell, dass wir in der Gemeinde auf Nebensächlichkeiten Wert legen, dass wir auf irgendwelche Nebengleise geraten und dass die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist. Und dann streiten wir über irgendwelche theologischen Feinheiten oder irgendwelche Äußerlichkeiten. Und was haben Christen schon alles gestritten? Über was haben Christen schon alles gestritten? Man kann sich ja gar nicht vorstellen, über was man sich schon gestritten hat. Da streitet man sich darüber, wie groß der Opferkorb sein sollte und so weiter. Unglaublich wichtige Dinge. Dinge, die ja weltbewegend sind, die ja die ganze Welt verändern, wenn wir das verändern. Was haben sich Christen schon alles gestritten? Und ich glaube, es ist so wichtig zu erkennen, unsere Einheit, unsere Kraft, die Kraft der Gemeinde Jesu liegt in dem gemeinsamen Fundament in Jesus Christus. Es geht um Jesus. Und darin liegt unsere Einheit, wenn es um ihn geht. Und wenn wir auf ihn alle ausgerichtet sind, dann haben wir eine gewaltige geistliche Kraft. Denn wisst ihr, je näher wir, jeder Einzelne von uns zu Jesus kommt, desto näher kommen wir auch einander. Hast du das gehört? Das ist eine ganz wichtige Aussage. Je näher wir alle miteinander zu Jesus kommen, desto näher kommen wir auch einander. Ich möchte das mal an einem Beispiel heute veranschaulichen und ich bräuchte 3 Freiwillige. Der Otto ist so ein Freiwilliger. Otto, kommst du mal nach vorne, ganz freiwillig. Und, super, ja, perfekt. Und noch ein dritter. Ja, bitte. So, Otto, darf ich dich da mal hinplatzieren? Also, der Otto ist jetzt heute mal Christus. Also stellt euch das mal vor, ist ja schon fast nah dran. Aber also der Otto ist jetzt mal, symbolisiert jetzt mal Jesus. Und Samuel, kommst du mal daher und gehst du mal, sagen wir mal, dahin. Ein bisschen weiter weg von Christus. Und du kommst vielleicht mal dahin. Genau. So, und das sind zwei Christen. Zwei tolle Christen. Und die sind jetzt mehr oder weniger weit von Christus entfernt. Der eine vielleicht ein bisschen näher, der andere ein bisschen weiter weg. Und jetzt bewegen sich diese zwei Christen auf Christus zu. Und ihr seht hier, da ist so ein Abstand. Und jetzt bewegen sie sich auf Christus zu. Ja, ihr macht das super. Wow, ohne zu proben vorher, genial. Ich wollte schon gestern eine Probe anberaumen, aber... So, und jetzt sind sie ganz nah bei Christus. Und jetzt sind sie plötzlich auch einander viel näher. Merkt ihr das? Ja. Je näher wir an Christus dran sind, desto näher sind wir aneinander. Danke, ihr habt das super gemacht. Genial. Dieses Beispiel soll veranschaulichen, und ich hätte natürlich jetzt noch mehr Leute nehmen können und hätte einen ganz hinten platzieren können oder sonst irgendwo. Aber der Einfachheit, ich hoffe, ihr habt dieses Beispiel verstanden. Je näher jeder einzelne von uns zu Christus kommt, je näher wir bei Jesus sind, desto näher sind wir einander. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Und es liegt, unsere geistliche Kraft liegt in Christus. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Unsere Kraft als Gemeinde liegt in diesem gemeinsamen Fundament. Und wenn wir uns auf dieses Fundament besinnen, wenn die Hauptsache bleibt bei uns, dann haben wir eine gewaltige Einheit und eine gewaltige Kraft. Paulus sagt es folgendermaßen in 1. Korinther 2, Vers 2. Da sagt er, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist eigentlich das, worum es geht. Christus, der Gekreuzigte, das ist unser Fundament. Und auf das müssen wir immer wieder neu zurückkommen. Jesus ist das Zentrum dieser Gemeinde. Genau, ich hoffe, ihr habt das gehört. Jesus ist das Zentrum dieser Gemeinde. Stimmt das? Das ist das Fundament. Das ist das, um ihn geht es in dieser Gemeinde. Es geht darum, dass der auferstandene Jesus in unserer Mitte ist und wirkt. Und je mehr wir uns auf ihn ausrichten, jeder Einzelne sich auf ihn ausrichtet, desto mehr wird er in unserer Mitte sichtbar und erlebbar. Und deswegen dürfen wir uns so auf ihn ausrichten. Jesus soll das Zentrum sein. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Und mir hat mal jemand gesagt, vor vielen Jahren hat mir mal jemand gesagt, ja, aber das ist dann quasi so euer kleinster gemeinsamer Nenner. Und ich habe mir gedacht, nein, das ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner, das ist der größte gemeinsame Nenner. Das ist das wirkliche Fundament, das ist eigentlich der größte gemeinsame Nenner, den wir haben. Und wenn wir uns von diesem Zentrum wegbewegen, dann wird Gemeinde sehr menschlich und sehr mühsam. Aber wenn wir auf diesem Fundament bauen, darin liegt die Kraft der Gemeinde Jesu. Aber, und das ist auch ganz wichtig, Jesus, um Jesus richtig erkennen zu können, braucht es eine Offenbarung. Das sehen wir in unserem Text ganz, ganz klar. Es heißt in Vers 17, glücklich bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Das heißt, um zu erkennen, wer Jesus ist, braucht es eine übernatürliche Offenbarung vom Himmel. Eine übernatürliche Offenbarung von oben, wo wir plötzlich erkennen, wer Jesus ist. Jesus sagt hier quasi zu Petrus, das hat dir kein Mensch beigebracht. Das hast du in keinem Buch gelesen und das hast du auch in keiner Zeitschrift gelesen. Oder das hast du nicht online irgendwie gegoogelt, wer Jesus ist. Oder er sagt hier, das hast du auch nicht in der Volkshochschule bei irgendeinem Kurs gelernt, sondern das ist eine Offenbarung, die nur von oben kommen kann. Und das ist bis heute so. Ohne das geht es nicht. Gott muss sich Menschen offenbaren. Er muss es Menschen offenbaren, wer Jesus ist. Es braucht dazu eine Offenbarung. Und wisst ihr, das ist so wichtig, auch gerade wenn wir im Kontakt sind mit noch nicht gläubigen Menschen. Es ist so wichtig zu erkennen, dass es eine Offenbarung vom Himmel braucht, damit ein Mensch das verstehen kann. Das ist nicht etwas, was wir Menschen einreden können. Das ist nicht etwas, wo wir große Überredungskünste brauchen, um jemanden davon zu überzeugen. Wir können alles Mögliche reden. Wenn der Heilige Geist nicht kommt und das einem Menschen offenbart, dann ist es alles umsonst. Das ist das Geheimnis. Es braucht diese Offenbarung vom Himmel, damit ein Mensch wirklich durchdringen kann. Wir brauchen diese Offenbarung und wir dürfen dafür beten. Wir dürfen dafür beten, dass Menschen diese Offenbarung bekommen, dass sie plötzlich erkennen, wer Jesus ist. Und wisst ihr, das brauchen wir in unserer Stadt viel, viel mehr. Und ich würde uns motivieren heute dafür, dass wir dafür beten, dass solche Offenbarungen geschehen. dass Menschen Offenbarungen haben darüber, wer Jesus ist. Denn wisst ihr, das ist immer noch das größte Wunder, wenn das geschieht. Ich muss euch sagen, in meinem Dienst ist das immer wieder das allergrößte Wunder, das ich erleben darf. Wenn ein Mensch plötzlich erkennt, wer Jesus ist. Das ist faszinierend. Das ist für mich absolut faszinierend. Einer, der vorher nichts damit zu tun hatte, der sagt, ich kann damit nichts anfangen, mit Glaube und so habe ich gar nichts am Hut. Und plötzlich kommt der Heilige Geist über einen Menschen und plötzlich erkennt er, wer Jesus ist. Das ist das größte Wunder, das es eigentlich gibt. Und dieses Wunder brauchen wir. Vorher war alles wie so ein Nebel, wo jemand nicht klar sehen konnte. Und dann kommt der Wind des Heiligen Geistes und er bläst diesen Nebel weg und plötzlich erkennt ein Mensch ganz klar, wer Jesus ist. Und das ist etwas absolut Faszinierendes. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir dafür beten, dass wir wirklich intensiv dafür beten, dass solche Offenbarungen geschehen. Denn es braucht dieses Wirken Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir auch für dieses Jahr ganz speziell beten. Herr, lass du solche Offenbarungen in meinem Umfeld geschehen. Und gebrauche du mich dazu, dass ich etwas von dir weitergeben kann, aber das Entscheidende ist das, dass du Offenbarung schenkst bei Menschen. Dass Menschen das erkennen und dass wir ganz konkret dafür beten. Dieses Bekenntnis zu Jesus ist das Fundament von Gemeinde. Also wie wird Gemeinde gebaut? Erstens mit Jesus als dem richtigen Fundament. Ein zweiter Gedanke zu dem Thema, wie wird Gemeinde gebaut? Auch aus unserem Text, mit Jesus als dem guten Baumeister. Jesus baut Gemeinde. Es heißt hier, ich will, oder andere Übersetzungen sagen, ich werde meine Gemeinde bauen. Wer baut Gemeinde? Genau, die Antwort, die in diesen Hallen immer richtig ist. Weil Jesus baut Gemeinde. Wir bauen nicht eine Gemeinde für ihn. Manches Mal haben so Christen den Eindruck, wir bauen jetzt eine Gemeinde für ihn. Aber eigentlich ist es so, er baut Gemeinde. Und er gebraucht uns dabei, aber er baut Gemeinde. Das Entscheidende kommt von ihm. Jesus baut Gemeinde. Wir sind, Gemeinde ist von ihm abhängig. Er baut die Gemeinde. Wisst ihr, es gibt ja heute ganz, ganz viele Bücher über Gemeindebau und Gemeindewachstum. Es gibt ganz viele Konferenzen und Seminare und Modelle, was man alles machen kann. Und ich bin überhaupt nicht dagegen. Ich denke, da kann man ganz, ganz viele tolle Dinge mitnehmen. Aber die große Gefahr bei all diesen Dingen, wenn so Gemeindebau-Literatur weitergegeben wird oder Konferenzen sind, die große Gefahr ist, dass Gemeinde so etwas Machbares, menschlich Machbares wird. Wenn wir das und das richtig machen, dann wächst Gemeinde. Wenn wir das und das so machen, dann wächst Gemeinde. Und wisst ihr, da ist eine ganz große Gefahr drin, dass wir nämlich vergessen, wer eigentlich Gemeinde baut. Dass Jesus Gemeinde baut. Und dass sie von ihm abhängig ist. Und dass eigentlich von ihm alles kommen muss. Denn dann kann es ja wohl sein, dass wir durch einige äußerliche Veränderungen ein gewisses Wachstum erreichen. Aber das ist kein geistliches Wachstum. Das ist nicht das Wachstum, das durch Jesus kommt, sondern es ist ein Wachstum, das einfach durch, ebenso wie jeder andere Verein auch, wenn man gewisse Dinge macht, dann, wenn, ich sag mal, wenn wir Freibier ausschenken, werden viele Leute kommen wahrscheinlich. Aber das ist nicht unbedingt geistliches Wachstum. Stimmt ihr da mit mir überein? Also ich denke, das Entscheidende muss von Jesus kommen. Das ist das Entscheidende. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Die entscheidenden Dinge kommen von Jesus. Jesus baut seine Gemeinde. Und es ist eine Tragik heutzutage, wenn eine Gemeinde wächst, dann kommt sofort die Frage, was ist der Schlüssel? Woher kommt das, dass diese Gemeinde wächst? Was macht diese Gemeinde richtig? Und dann findet man irgendeinen Schlüssel und dann schreibt man irgendein kluges Buch darüber. Und dann plötzlich machen alle das gleich und sagen, wenn wir es so machen, dann wächst eine Gemeinde. Und man denkt, das würde überall funktionieren. Dabei gibt es diesen Gnadenfaktor Gottes. Gott baut seine Gemeinde. Und es ist ein Geschenk, wenn er Gemeinde wachsen lässt. Weil er baut Gemeinde. Vor allen Dingen, wenn es wirklich geistliches Wachstum ist. Und er möchte seine Gemeinde bauen und er möchte seine Gemeinde wachsen lassen. In der Gemeinde in Korinth gab es damals mal einen Streit. Und dieser Streit, da ging es darum, die Christen stritten sich, wer wohl der beste Prediger wäre. Bis heute ist auf diesem Gebiet viel geleistet worden in der christlichen Welt. Und die einen, die sagten, Paulus, der ist der gewaltige Prediger, der hat immerhin die Gemeinde gegründet und der ist definitiv der beste Prediger. Andere sagten, Moment, der Petrus. Also der Petrus, das ist unser Mann. Der kommt vorbei und dann erzählt der, wie er mit Jesus auf dem Berg der Verklärung war. Und da hat er Tränen in den Augen und alle sind mit auf dem Berg der Verklärung in Gedanken. Und er erzählt, wie er auf dem Wasser gegangen ist und so weiter. Also der Petrus, das ist unser Mann, der hat ja Jesus so hautnah erlebt, der war mit ihm unterwegs. Also der Petrus, der ist so richtig cool. Und wieder andere sagen, Moment, der Apollos. der Apollos, das ist unser Mann. Also der kann sich so richtig ausdrücken, so richtig gewählt ausdrücken. Das ist einer, der weiß sogar, wie man Dativ einbaut und so weiter. Also ist einer, der so richtig weiß, wie man Dinge so eloquent weitergibt. Also das ist unser Mann. Und so stritten sich die Korinther darüber, wer ist jetzt wohl der beste Prediger? Und Paulus hört das, er ist gerade nicht in Korinth und er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Korinth. Und er möchte dazu etwas sagen. Und bevor ich euch diese Antwort vorlese, die er so dieser Korinthern weitergegeben hat, möchte ich euch erstmal sagen, was er ihnen nicht sagte. Er sagte ihnen nicht, ihr lieben Korinther, ich finde das super, die Gruppe, die zu mir hält, ihr seid genial. Also ihr seid die wirklich Treuen. Ihr seid die, die wirklich zu mir halten. Also ihr habt recht, ich habe ja die Gemeinde gegründet. Und natürlich bin ich der größte Apostel, das ist ja gar keine Frage. Das sagt Paulus nicht. Sondern, was sagt er zu ihnen? Hört einmal, was er sagt in 1. Korinther 3, Vers 6 und Vers 7. Er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Ist das nicht interessant? Paulus sagt hier direkt, wer der Wichtigste ist im Gemeindebau. Und wer ist das? Genau, Jesus stimmt immer, Gott, hier spricht er von Gott. Gott gibt das Wachstum. Es geht um ihn und es kommt auch von ihm. Paulus sagt, jeder kann seinen speziellen Dienst tun, das ist ganz, ganz wichtig. Der eine pflanzt, der andere begießt, der ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Jeder hat seinen ganz speziellen Dienst, aber das Entscheidende kommt von Gott. Und das ist so wichtig, das zu erkennen für uns. Gott kann das nur das Wachstum geben. Die einen können pflanzen, die anderen können begießen. Wir können alles tun, was wir wollen. Aber von Gott muss das Wachstum kommen. Und da sind wir von ihm komplett abhängig. Und wisst ihr, das hält uns auch in einer ganz, ganz gesunden Demut und Abhängigkeit Gott gegenüber. Dass wir wissen, wir können es nicht. Und ich glaube, dass das so etwas Wichtiges ist für uns als Gemeinde und überhaupt für Gemeinde Jesu, dass wir in dieser Abhängigkeit und Demut Gott gegenüber leben. Denn wisst ihr, das, was Gottes Wirken in unserem Leben und auch in unserer Gemeinde am schnellsten stoppt, ist Stolz. Wenn wir meinen, wir können es. Wenn wir meinen, wir können das doch alles. Irgendwie kriegen wir das schon alles hin. Das ist etwas, was Gottes Wirken in unserem Leben blockiert. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, Geschenke. Er beschenkt uns, wenn wir demütig vor ihm sind. Und das ist etwas sehr, sehr Entscheidendes bei Gemeindebau. Das Entscheidende kommt von ihm. Und wisst ihr, das erlebe ich immer wieder neu. Auch bei uns hier in der Gemeinde. Wer bringt die Leute hierher? Manchmal kommen Leute über Wege, da hast du keine Ahnung, wie sowas gehen kann. Das kann nur Gott tun. Das tut Gott. Er zieht Menschen. Er bewirkt es, dass Menschen offen sind. Er bewirkt es, dass Türen plötzlich aufgehen. Gott und sein Wirken, das ist das Entscheidende. Ja, wir können pflanzen und wir können begießen, so gut wir können, aber das Wachstum schenkt immer noch Gott. Und deswegen haben wir gar keinen Grund, auf uns stolz zu sein, sondern nur auf ihn. Auf ihn können wir stolz sein. Wie er das macht, darauf können wir wirklich stolz sein. Er schenkt das Wachstum. Und wisst ihr, diesen Gedanken sehen wir durch das ganze Neue Testament durch. Auch gerade in der Apostelgeschichte, in der ersten Gemeinde. Ich möchte euch da mal zwei Stellen vorlesen. Apostelgeschichte 2, Vers 46 und Vers 47. Da heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und dann heißt es, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Frage, wer tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten? Der Herr, ganz genau. Der Herr tat sie hinzu. Der Herr, nicht sie selber taten das, sondern der Herr tat das. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen wir alle umsonst. Er tat das. Er baut Gemeinde. Oder wir lesen bei der Lydia in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Da heißt es, eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Wer tat ihr Herz auf? Der Herr. Das Entscheidende kommt von Gott. Und das muss uns immer bewusst sein. Das dürfen wir niemals vergessen, dass Jesus selber Gemeinde baut. Wir dürfen mit ihm rechnen. Wir dürfen mit seiner Kraft rechnen, mit seinem Wirken, mit seinem Ziehen, dass er Menschen zieht, damit dass er Menschen verändert. Damit dürfen wir rechnen, denn da geschieht wirkliches geistliches Wachstum. Also wie wird Gemeinde gebaut? Mit Jesus als dem guten Baumeister. Dann noch etwas Drittes, was auch in unserem Text deutlich wird. Gemeinde wird gebaut mit Jesus als dem großen Auftraggeber. Und jetzt kommt die andere Seite hinein. Wir haben gerade gesehen, Jesus baut Gemeinde, aber er möchte sie nicht alleine bauen, sondern er möchte uns gebrauchen. Er möchte, dass wir Teil des Bauteams sind, das er so einsetzen möchte. Er möchte ein guter Auftraggeber sein. Wir lesen ja hier in unserem Text, wie er zu Petrus sagt, in Vers 19, und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Ich möchte heute nicht, der Zeit halber, nicht auf dieses Binden und Lösen eingehen, das wäre ein ganz eigenes Thema, sondern ich möchte mehr auf diesen Schlüssel eingehen. Jesus spricht hier den Petrus an und er überträgt ihm einen Schlüssel. Er sagt, ich gebe dir einen Schlüssel. Was bedeuten diese Schlüssel? Nun, Schlüssel sind immer ein Zeichen von Autorität. Wer einen Schlüssel bekommt, der hat eine gewisse Autorität. Du wirst vermutlich nicht jedem deinen Wohnungsschlüssel geben. Und wenn du es tust, komm mal im Anschluss an den Gottesdienst zu mir nach vorne. Ich bete gerne für dich. Es ist wichtig, dass man nicht jedem irgendeinen Schlüssel anvertraut, sondern Schlüssel, wenn man jemandem einen Schlüssel anvertraut, setzt man ein gewisses Vertrauen in jemanden und hat das mit einer gewissen Autorität zu tun. Wer einen Schlüssel hat, der hat eine Schlüsselgewalt. Wir reden ja sogar im Deutschen von einer Schlüsselgewalt oder einer Schlüsselperson. Hast du heute Schlüssel bei dir? In dem einen oder anderen Bereich deines Lebens bist du eine Schlüsselperson. Und da hast du eine Autorität, in gewisse Türen hineinzukommen. Und das hat etwas mit Autorität zu tun. Interessanterweise, in manchen Kulturen dieser Welt ist es bis heute noch üblich, dass ein Mensch, wenn er 18 oder 21, je nachdem wann so diese Volljährigkeit quasi ist, dass Menschen dann einen Schlüssel geschenkt bekommen. Das ist in manchen Kulturen ganz üblich. Wenn ein junger Mann oder eine junge Frau 18 oder 21 wird, dann wird ein großes Fest gemacht oder irgendeine Party gemacht. Und dann überreicht der Vater seinem Sohn oder seiner Tochter einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist das Symbol, dass er nun die Autorität hat, die Entscheidungsgewalt hat über sein eigenes Leben. Bei uns ist das nennt man Volljährigkeit, dass ein Kind die eigene Verantwortung für sich selber übernimmt. Und dieser Schlüssel drückt eigentlich das aus. Und ich finde das interessant, Jesus übergibt hier dem Petrus, und in Matthäus 18 sehen wir dann sogar der ganzen Gemeinde, einen Schlüssel. Das heißt, er gibt eine Autorität weiter. Jesus ist also nicht nur der Baumeister, sondern er ist auch der Auftraggeber. Er gibt uns Autorität. Als seiner Gemeinde gibt er uns Autorität. Jesus möchte seine Gemeinde nicht ohne uns bauen. Ich finde das übrigens etwas absolut Faszinierendes, dass alles, was Jesus auf dieser Erde tut, er immer durch Menschen tut. Hast du das gehört? Ich finde das etwas absolut Faszinierendes. Alles, was Jesus auf dieser Erde tut, tut er immer durch Menschen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass Jesus ohne uns viel besser Gemeinde bauen könnte. Glaubst du das? Also wenn er so... Wie? Da wäre keine Gemeinde da, ja genau. Aber ich glaube, dass er vieles von dem, was er tun könnte, viel leichter ohne uns tun könnte. Aber er möchte uns gebrauchen. Er möchte jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Er möchte ganz speziell sein Werk durch uns treiben. Er möchte, dass wir seine Mitarbeiter sind, dass wir mitarbeiten an diesem Bau, den er baut. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Paulus drückt es so aus in 1. Korinther 3, Vers 9. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Er möchte uns gebrauchen. Ist das nicht genial? Gott möchte uns gebrauchen, jeden Einzelnen, dass wir mit unseren Gaben dienen können, damit Gemeinde gebaut wird und wachsen kann. Jeder von uns hat Gaben bekommen, die wir einsetzen dürfen, damit Gemeinde wachsen kann. Der eine kann gut reden, der andere ist musikalisch gut. Ist es nicht toll, wenn Leute mit ihren Gaben dienen, die musikalisch gut sind? Ist es nicht toll, dass nicht jeder hier vorne steht? Also ich bin dankbar dafür, dass hier Leute stehen, die Gaben dafür haben. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, dass Menschen mit ihren Gaben dienen. Oder der andere ist vielleicht handwerklich besonders begabt. Oder der Nächste kann gut rechnen. Oder der Nächste kann gut mit Computer umgehen. Der Nächste ist so kreativ. Etwas ganz, ganz Tolles. Der Nächste hat ein Herz für Jugend oder ein Herz für Kinder. Der Nächste kann ganz, ganz nett lächeln. Super für einen Begrüßungsdienst. Ist das nicht was Tolles, wenn man hier in die Gemeinde reinkommt und jemand lächelt einen an? Also ich finde das etwas ganz, ganz Schönes. Ist eine Gabe, ist ein Geschenk. Manche haben diese Gabe nicht, aber andere haben diese Gabe und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Jeder hat seine Gaben und Gott möchte jeden von uns mit seinen Gaben gebrauchen, damit Gemeinde wachsen kann. Jeder darf mit seinen Gaben dienen. Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Jeder hat Gnadengaben empfangen. Jeder hat Gaben von Gott empfangen. Und es ist etwas Herrliches, wenn jeder in einer Gemeinde mit seinen Gaben dient. Und zwar als gute Verwalter. Die Gaben gehören uns ja nicht, wir sind nur Verwalter. Wir dürfen sie einsetzen füreinander. Und so wird Gemeinde gebaut. Gemeinde Jesu sollte niemals zu einem Fußballspiel werden. Es hat mal jemand ausgedrückt, bei einem Fußballspiel ergötzen sich Tausende von Leuten, die dringend mehr Bewegung bräuchten, an dem Anblick von 22 Leuten, die dringend eine Pause bräuchten. Gemeinde Jesu ist kein Fußballspiel, wo wir nur zuschauen, wie die anderen spielen, sondern jeder darf mitspielen, jeder darf mitarbeiten, jeder ist wichtig. Die Gaben von jedem Einzelnen sind wichtig, jeder darf mit seinen Gaben dienen. Du darfst auf das Spielfeld herunterkommen und aktiv Gemeinde Jesu mitgestalten. Das ist das, was Jesus möchte, dass jeder von uns aktiv Gemeinde mitgestaltet. Jeder ist wichtig, bring dich aktiv ein. So wird Gemeinde gebaut. Also, wie wird Gemeinde gebaut? Jesus als dem festen Fundament, mit zweitens Jesus als dem guten Baumeister und drittens Jesus als dem großen Auftraggeber. Und dann noch etwas Viertes zum Schluss. Wie wird Gemeinde gebaut? Mit Jesus als dem großen Belohner. Und wisst ihr, das ist so ein schöner Punkt für den Schluss dieser Predigt. Jesus belohnt, was wir für den Bau von Gemeinde einsetzen. Und wisst ihr, ich glaube, dass es heute in unserer heutigen Zeit manches Mal ein bisschen untergeht und dass wir das viel zu wenig im Sichtfeld haben. Wir bauen nicht nur hier im Sichtbaren, sondern das hat Auswirkungen auf die Zukunft. Es hat Auswirkungen, eines Tages wird es Lohn geben. Da ist die Bibel ganz, ganz klar. Und zwar Lohn für das, was wir investiert und was wir eingesetzt haben. Hört einmal, was Paulus dazu sagt in 1. Korinther 3, Vers 11. Da sagt er, denn einen anderen Grund oder ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen wird, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Es wird eines Tages Lohn geben. Jesus möchte uns belohnen für alles, was wir aus Liebe zu ihm für ihn eingesetzt haben, was wir investiert haben. Eines Tages werden alle unsere Werke durch ein Feuer gehen. Muss dir so vorstellen, das sind alle unsere Werke, alles, was wir getan haben, und das geht durch ein Feuer durch. Und die Frage ist, was ist davon wirklich wertvoll? Die Frage ist, was ist Gold, Silber und kostbare Steine? Und das sind die Dinge, die wir aus Liebe zu ihm getan haben. Und alles andere wird verbrennen. Alles, was wir getan haben, kann Holz, Heu und Stroh sein. Stroh kann ja sehr, sehr viel sein. Kann vielleicht riesig ausschauen vor anderen. Aber eigentlich geht es um das eigene Ego. Eigentlich geht es darum, wie man selber dasteht. Eigentlich geht es darum, dass also aus Eigennutz getan wurde. Und all diese Dinge werden verbrennen. Und dann wird nur noch das übrig sein, was wir wirklich aus Liebe zu Jesus getan haben. Und das wird bleiben. Und dafür werden wir Lohn empfangen. Und wisst ihr, ich finde das so etwas Schönes, das im Hinterkopf zu behalten. Es wird eines Tages Lohn geben. Und vielleicht ist der ein oder andere heute hier und du hast Dinge getan und die hat kein anderer gesehen. Du hast Dinge aus Liebe zu Jesus getan und kein anderer hat es gesehen. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus sieht es. Jesus hat das gesehen. Und es wird eines Tages Lohn dafür geben.
Und das mögen vielleicht ganz kleine Dinge sein, aber eines Tages wird es Lohn dafür geben. Wir arbeiten nicht nur für dieses Leben, sondern wir wissen, dass wir eines Tages Lohn von ihm empfangen werden. Gott vergisst nicht, was wir alles für ihn getan haben. Und eines Tages, wenn wir vor ihm stehen, werden wir Lohn empfangen. Und wisst ihr, ich wünsche mir wirklich von Herzen so sehr, dass wir alle viel Lohn empfangen. Dass das, was wir alles getan haben, durch dieses Feuer durchgeht und dass nicht alles verbrennt, sondern dass ganz, ganz vieles bleibt. Und dass wir viel Lohn empfangen für das, was wir getan haben aus Liebe zu ihm. Das ist wirklich der Wunsch meines Herzens für uns alle. Wie bauen wir Gemeinde? Mit Jesus als dem großen Belohner. Ich möchte zum Schluss kommen. Ist es nicht begeisternd, dass Jesus heute noch Gemeinde baut? Also mich begeistert das. Mich begeistert das, dass Jesus Gemeinde baut. Und dass du und ich, dass wir alle Teil von dem sein dürfen, was er baut. Aber wie wird Gemeinde gebaut? Gemeinde wird gebaut mit Jesus als dem richtigen Fundament, mit Jesus als dem guten Baumeister, mit Jesus als dem großen Auftraggeber und mit Jesus als dem großen Belohner. Und ich wünsche mir so sehr, dass er seine Gemeinde durch uns vorantreiben kann, dass er seine Gemeinde durch uns bauen kann. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir beten dafür, dass er seine Gemeinde baut und dass wir Teil von dem sein dürfen, was er baut. Und ich würde so gerne jetzt mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde baust. Ich danke dir dafür, dass du es in deinem Wort so klar gesagt hast, dass du deine Gemeinde bauen möchtest. Und ich danke dir auch hier für unsere Gemeinde. Danke dir für all das, was du tust und all das, was du wirkst. Herr, wir sind so abhängig von dir, von deinem Wirken. Wir möchten auch heute Morgen bekennen, wir können nicht Gemeinde bauen, sondern du kannst Gemeinde bauen. Und Herr, wir brauchen dein Wirken. Wir brauchen es, dass du dich offenbarst, dass du mit deiner Kraft kommst. Und Herr, wir beten jetzt heute gemeinsam und wir stehen heute gemeinsam hier vor dir und wir beten jetzt darum, dass Offenbarungen geschehen, dass dein Heiliger Geist ganz speziell in unserem Umfeld wirken kann, dass Menschen Offenbarungen von dir bekommen, dass Menschen erkennen, wer du bist, dass Menschen erkennen, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Herr, das ist etwas, das können nicht wir tun, das kannst nur du wirken. Aber wir können darum beten, dass du das wirkst. Herr, wir beten ganz speziell für dieses Jahr, dass ganz viele Menschen in unserem Umfeld dich erleben. Dass eine Offenbarung vom Himmel kommt über Menschen. Herr, wir beten jetzt für unsere Nachbarn, wir beten für unsere Freunde, wir beten für unsere Bekannten. Herr, wir beten für unsere Familienangehörigen. Herr, wir beten darum, dass Offenbarung von dir kommt über diese Menschen. Dass sie erkennen, wer du bist. Dass sie erkennen, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Dass sie erkennen, dass du mächtig bist und dass du heute noch lebst. Herr, das ist immer wieder ein Geschenk und das ist ein Wunder, wenn du das wirkst. Und wir beten um dieses Wunder. Wir beten darum, dass dein Heiliger Geist da in mächtiger Weise wirken kann. Herr, ich danke dir dafür, für dieses feste Fundament von Gemeinde, dass du selber bist. Und ich bitte dich für unsere Gemeinde, dass wir immer wieder auf dieses Fundament zurückkommen, dass du das Zentrum bist, dass du der Wichtigste bist, dass es um dich geht in dem Ganzen. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde baust. Danke dir dafür, dass du Menschen berührst, dass du Menschen veränderst. Und wir beten um dein Wirken, um dein vermehrtes Wirken in unserer Gemeinde. Herr, wir stehen mit unserem eigenen Wirken komplett an. Wir brauchen dein Wirken in unserer Gemeinde. Und wir strecken uns danach aus, Herr, und wir bitten dich heute gemeinsam darum, wirke du in unserer Gemeinde in einer ganz neuen Art und Weise, Herr. Lass du ein ganz neues Wirken deines Heiligen Geistes in unsere Gemeinde hineinkommen, dass Scharen von Menschen dich erleben. Gott, das ist etwas, was wir so dringend brauchen in unserem Land. Wir brauchen es, dass etwas von dir kommt, dass du wirkst in einer ganz neuen Art und Weise. Und danke dafür, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest. Dass wir Teil von dem sein dürfen, was du baust. Und danke dafür, dass es eines Tages Lohn geben wird. Halleluja. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass Gott heute Menschen hier in diesem Raum, ganz konkrete Personen jetzt aufs Herz legen möchte, für die du dieses Jahr beten sollst. Und dass er dir jetzt ganz konkret Menschen zeigt, wo er sagt, da für den solltest du beten, dass eine Offenbarung geschieht. Und ich habe auch den Eindruck, dass Gott zu Menschen heute sagt, du sollst nicht so viel reden, sondern du sollst mehr beten. Du sollst für die Menschen in deinem Umfeld beten, dass sie mich erkennen. Und wenn du jetzt so den Eindruck hast, für eine Person ganz konkret zu beten, dann möchte ich dich ermutigen, das wirklich dir so aufzuschreiben und ganz konkret anzufangen, dafür zu beten, dass eine Offenbarung vom Himmel kommt über diese Person. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dafür, dass du gesagt hast, du willst deine Gemeinde bauen. Und danke dafür, dass wir Teil von dem sein dürfen, was du baust. Halleluja. Und lass uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen, Heilig, Heilig. Und uns so ganz bewusst zu Gott ausstrecken und sagen, Herr, bitte gebrauche du mich. Gebrauche du mich, das zu tun, was du durch mich tun möchtest.